Woran krankt denn das Schweizer Gesundheitswesen?
Ja gut, das ist die gleiche Lehre, oder? Am Schluss des Tages haben wir falsche Anreize, dass man eigentlich umso mehr Leistungen, dass man vollbringt, umso mehr Umsatz kann machen und dementsprechend mehr kann verdienen, anstatt dass man Qualität ins Zentrum bringt. Ich nehme dich als Comedian. Wenn du schlecht schaffst und das Publikum nicht klatscht und nicht happy ist mit dir, bekommst du keine Aufträge.
Absolut, es ist gnadenlos. Ja. Showbiz ist gnadenlos.
Genau.
In der Showbiz hast du eine Nullfehlertoleranz.
Kann ich dir auch noch zu einem Kaffee einladen?
Gerne.
Medbase im Dialog. Zwei Perspektiven, eine Leidenschaft. Herzlich willkommen zu Medbase im Dialog. Ich bin Lucia Vasella. Normalerweise stelle ich an dieser Stelle die Fragen an zwei Gäste aus der Medbase-Gruppe. Die heutige Folge ist aber ein bisschen speziell. Die beiden heutigen Gäste stellen sich nämlich die Fragen selber. Ich übergebe jetzt an Marcel Napierala, CEO und Mitgründer der Medbase-Gruppe, und an Fabian Unterrecker, Kabarettist, Arzt und Mitglied vom Advisory Board von Medbase.
Danke für die Einführung. Fabian, hallo.
Hoi Marcel.
Ich habe mir überlegt, wo ich hierher gelaufen bin, wer du eigentlich bist.
Zu was man am Schluss bist du dann gekommen?
Ja, für mich bist du der klassische Lebensmittelingenieur eigentlich, ja. Und dann habe ich mir überlegt, nein, das ist ja nur der Anfang von seiner Geschichte. Er hat ja unheimliche spannende Geschichte als Unternehmer und als absolutes Multitasking-Talent. Habe ich die Lehre kennen und ich weiß gar nicht, wo wir unsere Lehre kennen. Kannst du dich erinnern?
Also ich mag mich erinnern. Hallo Marcel, vielleicht schnell, wenn ich dich wahrnehme, du bist ehemaliger Spitzensportler, Langläufler und hast immer noch die Pferdelunge, also bist immer noch in der Lage, eigentlich, wenn es sein muss, vor dem Morgen mal mehrere hundert Kilometer eigentlich zu laufen, egal auf welchem Gerät, ob jetzt mit Langlaufski oder mit einem Velo. Und dann hast du Medbase mitgegründet im 2001. Du hast einfach mal angefangen und das Ding ist zu einer Organisation gewachsen, flächendeckend, schweizweit, mit mehreren tausend Mitarbeitern. Und zurückzukommen zu deiner Frage, kennengelernt haben wir uns folgendermaßen: Ich habe eine Anfrage bekommen, euch ein 20-Jähriger zu moderieren, wo man dann ein Jahr später gemacht hat, weil das in die Pandemie reingekommen wäre. Also ist dann das 21-Jährige geworden. Und dann habe ich das Medbase gelesen und ich habe keine Ahnung gehabt, eigentlich, was es ist. Und ich habe es, muss ich dir gestehen, zuerst mit Medgate verwechselt.
Nein,
doch. Und dann hat es geheißen, ich soll mal ein Vorgespräch führen, wie die Veranstaltung soll aussehen soll, ein bisschen Hinweise geben.
Und wie hast du das empfunden? Chaotisch, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also das Vorgespräch meinst du?
Ja.
Also zuerst, ich habe überhaupt nicht gecheckt, was das ist. Normalerweise trifft man bei diesen Organisationen immer auf einen interimistischen Geschäftsführer im Sinne von, ist 2-3 Jahre dort, hat bei einem Vorstellungsgespräch das Blau vom Himmel versprochen, wenn er die Organisation lässig findet und dann wechselt sie zur nächsten und erzählt ihr das Gleiche und
in
so.
In dem Fall bist du mega enttäuscht gewesen.
Mega! Und dann habe ich geschnallt, also Shit, Medbase, das ist nicht Medgate, das sind zwei verschiedene Sachen. Und das Zweite ist, als ich dann mich in die Firmengeschichte eingelesen habe, habe ich realisiert, leck du mir am Piep. Der hat das ja mitgegründet. Der ist schon lange dabei. Und dann bin ich sofort, obwohl es niemand sieht, in die Achtungsstellung verfallen. Und dann müssen wir den Hut ziehen, das ist krass. Was ihr ja damals gewesen sind Start-up,
ja.
In einem Umfeld, das überhaupt nicht Start-up-tauglich war, Risikokapital hat es nicht gegeben. Viele gehen dann weg nach 5 Jahren, finden, ich habe das Unternehmen aufgebaut, du bist dran geblieben. Und kennengelernt haben wir uns an dieser Veranstaltung.
Dran bleiben, ja, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort.
Und du bist erschreckend bodenständig auftreten. Also überhaupt nicht so das CEO-Signaling. Und das habe ich sehr beeindruckend gefunden. Ja. Oft haben ja die Geschäftsführer dann so ein Wirkungsbedürfnis und das ist dir total abgegangen. Also man hat dort schon inklusive Vorbereitungen auf das Jubiläum gemerkt, du bist ein Teamplayer. Was man ja nicht würde denken von einem, der ursprünglich mal
Einzelsport, gell? Ja, so sturer Keib. So, ja. Es ist noch spannend, weil ich ja vor diesem Gespräch, ich kann mich gut erinnern, bin ich ein bisschen nervös gewesen. Weil ich ja immer, oder ich höre dich natürlich im Radio und ich höre dich so bei deinen Auftritten und das habe ich immer cool gefunden. Und dann dachte ich, wie ist echt der live oder ernst?
Bist du sehr enttäuscht gewesen?
Ich bin mega, mega enttäuscht gewesen. Eigentlich frustriert. Jetzt denke ich, jetzt kommt mal einer und macht den Glauben mit mir. Aber das hast du nicht gemacht. Wieso nicht?
Es tut mir leid. Ich habe zu wenig Geld bekommen dafür. Es hat sich nicht gerechnet.
Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist ein spannender Typ, der weiss unheimlich viel. Dann habe ich gewusst, dass du noch Arzt bist. Okay, das war mir noch klar, aber dass du vorher noch ein Studium gemacht hast, habe ich nicht gewusst. Und das Fliegen habe ich auch nicht gewusst.
Manchmal auf die Nase?
Auf die Nase, ja. Wobei, auf die Nase fliegen gehört dazu, dann wird man erfolgreich, wenn man aufsteht.
Ja.
Rehabilitation ist ein wichtiges Stichwort. Das gehört ja eben auch in die ganze Geschichte von der MedBase. Ich bin ursprünglich Physiotherapeut. Und ich habe es immer cool gefunden, wenn man eigentlich Medizin so ein bisschen aus dem Gesamtbild angeschaut hat. Und das hat mich angetrieben. Und dann bin ich dann bei dir auf jemanden gestoßen und gemerkt, wow, der hat Interesse an dem, was wir machen und nicht wer wir sind. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und darum, ja.
Aber jetzt sag mal, Langlaufski auf zwei Spuren unterwegs sein, extrem fokussiert, gegen den inneren Sauhund ankämpfen. Nachher wirst du Physiotherapeut, du kommst aus Kandersteg, Berner Oberland, und jetzt landest du
Zwinterthur.
Warum? How the hell?
Ja, es ist einfach ein Zufall, aber Kandersteg ist ein gutes Stichwort. Gratuliere zu deiner hervorragenden Parodie von Albert Rösti. Oder?
Ja. Herzlichen Dank, es freut mich.
Gern geschehen.
Also jetzt landest du in Winterthur.
Ja,
das ist schon ein großer Glaub von die Winterthur. Wobei das ja nichts mit Pfadi zu tun hat. Also die spielen nicht Handball im Wald am Samstagnachmittag, sondern richtig kompetitiv. Und du bist dort Physio geworden.
Ja, das ist richtig. Ja. Genau. Ja, als Langläufer habe ich natürlich nicht gelenkt. Oder? Du hast gesehen, die haben mega Lunge, das stimmt. Wobei ich eigentlich recht eingeschränkt war. Und darum habe ich mich mal irgendwann entschieden, vielleicht noch etwas Anständiges zu lernen. Habe ich gemacht.
Und nachher bist du in dem Profisportler-Umfeld auf der Reha-Seite gewesen.
Ja.
Und nachher, plötzlich gibt es ein Unternehmen, das nicht nur von der Migros aufgekauft wird, sondern auch einfach riesig wird. Es gibt ja das legendäre Bild von dir mit deinen beiden Mitgründern auf dem Sofa, wo du am Kompi hockst. Du hast mir mal gesagt, die haben den Flyer gemacht.
Gut erinnert.
Und wie haben die das? Was ist denn passiert?
Ja, es ist einfach, oder, am Schluss bist du eben gleich Startup. Oder? Das ist, ich war dann 6, 27 gewesen, und am Schluss des Tages hast du alles selber gemacht. Putzfrau oder Marketingchef oder Finanzchef, da bin ich nie so gut gewesen. Da bin ich froh, dass ich mal ein Professioneller gekommen. Aber du hast alles selber gemacht. Oder? Man hat in der ersten Phase einfach ganz klassisch eigentlich als Physiotherapeut angefangen, in einer Praxis zu arbeiten mit einem Sportmediziner, weil man von Anfang an eigentlich das Bild von dieser umfassenden Betreuung haben wollen.
Und wer war der Sportmediziner?
Das war Armin Bürgler, ein Mann aus dem Toggenburg.
Und mittlerweile, er hat ja im Seniorenbereich, glaube mehrere Weltmeistertitel auf sich.
Hervorragender Langläufer, immer noch.
Ja. Und der schickt manchmal SMS mit Bild, ist er gerade auf der Briste rauf.
Korrekt.
Das ist für viele Leute ein Lebensprojekt. Er macht das schnell am Nachmittag. Und mit 6, 27 in Zürich, da gehen sie ins Kauf und sie hängen ab und sie chillen. Ich
hatte keine Zeit. Ich bin Vater geworden dann noch. Ich hatte keine Zeit, ins Kauf Leute zu gehen. Ich musste Geld verdienen.
Aber Geld verdienen tut man ja nicht, indem man ein Unternehmen gründet. Später vielleicht schon. Ja. Aber Unternehmen gründen heisst, man hat keine Kohle, man muss die Investoren anrennen, man hat laufende Kosten, Burnrate ist noch, man hat Personalprobleme. Ja. Das Businessmodell ist nicht dort, wo es sein muss. Leute haben kein Vertrauen. Und dann wirst du auch noch Vater. Und warum bist du dann nicht in einem Safe Haven, sagen, okay, ich fahre die Winter durch, ich habe meinen Job oder noch jemand anders?
Weil ich etwas anderes machen wollte als andere, glaube ich. Das ist so ein bisschen, Hierarchie, gläubig bin ich wahrscheinlich nicht unbedingt. Das ist übrigens heute im Unternehmen auch noch wichtig, ich finde. Wir arbeiten auch beim Team, das siehst du richtig. Wir müssen gut gucken, dass wir das so weiter so kultivieren und uns nicht von anderen Ideen lassen. Weichklopfen, ich glaube, das ist mega wichtig. Oder?
Und du bist viel zu diesen Teams unterwegs.
Ja, immer noch.
Auch im Welschland, du hockst viel im Auto.
Baui.
Und jetzt hat es das MedBase gegeben. Ich muss vielleicht sagen, Banana City Winterthur. Also ich meine, Banana City, da denkt man an eine andere Branche, also an die Rehabilitation. Jetzt, vis-à-vis, ist, glaube ich, ein Fitnesscenter von der Migros. Mhm. Was die dort trainiert haben, habt ihr nachher wieder saniert oder ausbessert? Ja.
Das ist noch heute eigentlich eine wichtige Komponente in der Reha, oder? Dass wir eigentlich eine Infrastruktur mitnutzen können, die schon besteht, oder? Und dass man auch in ein gesundes Umfeld mit Patienten geht. Das ist immer noch sehr wichtig. Und ich glaube, das ist im Gesundheitswesen eigentlich archetypisch. Man sollte gemeinsam investieren, anstatt immer jeder für sich. Oder?
Gemeinsam investieren oder eventuell gar nicht schauen, dass Krankheiten entstehen, sondern mehr Prävention machen. Ja. Wenn jetzt du Diagnose machen würdest, nicht von Entesiopathie, also Sehnenansatzentzündung, sondern gerade vom Gesundheitswesen, woran krankt denn das Schweizer Gesundheitswesen?
Ja gut, das ist die gleiche Lehre, oder? Am Schluss des Tages haben wir falsche Anreize im Gesundheitswesen. Wir
Was vergessen. Ist falsch dran?
Der falsche Anreiz ist, dass man eigentlich umso mehr Leistungen, dass man vollbringt, umso mehr Umsatz kann machen und dementsprechend mehr kann verdienen. Und statt dass man Qualität ins Zentrum bringt. Ich nehme dich als Comedian. Wenn du schlecht schaffst und das Publikum nicht klatscht und nicht happy ist mit dir, bekommst du keine Aufträge.
Absolut, es ist gnadenlos. Ja. Showbusiness ist gnadenlos. Genau. In der Showbusiness hast du Null-Fehler-Toleranz.
Kann ich dann auch noch zu einem Kaffee einladen?
Gerne.
Gut, machen wir dann. Ja. Aber für mich ist es natürlich genau das, an dem kranken wir. Oder Qualität steht viel zu wenig im Zentrum. Anstatt dass wir uns auf das konzentrieren, tun wir uns auf herkömmliche Prozesse weiter fokussieren und die probieren zu optimieren. Und ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir weiterbringen.
Wer macht es denn besser, wenn man global schaut?
Gut, das ist immer eine Gretchenfrage. Wir haben ja ein hochstehendes Gesundheitswesen, aber zu einem sehr hohen Preis. Oder? Man darf nie vergessen, dass was wir hier machen, ist für unsere Bevölkerung sicher gut. Darum die Frage, will das die Bevölkerung weiter finanzieren, ja oder nein? Wenn nein, werden wir müssen Leistungen aus dem Gesundheitswesen rausnehmen. Das Beispiel Dänemark wird vielfach genannt. Das
mit ihren Super-Hospitals?
Super-Hospitals, ich glaube, die haben noch irgendwie
9 Hospitals.
Grosse, und dann haben sie viele Gesundheitszentren, starke ambulante Versorgung, viele GPs, oder, wo viel triagieren.
Also General Practitioners,
Hausärzte. Genau, korrekt. Und die nehmen ganz viel von dieser Arbeit eigentlich schon in die Finger und tun das dann noch weiterleiten, was muss sein. Und hier in der Schweiz habe ich manchmal einen anderen Eindruck, wenn ich ins Gesundheitswesen gucke. Oder wir sind eine Managed Care Organisation, wir versuchen das zu leben. Und das ist durch einen Andrang, den wir heute
haben. Was heisst Managed Care für die, die das noch nicht kennen?
Wir managen eigentlich die Pflege. Oder? Das bedeutet, wir tun die folgende Untersuchungen oder Therapien empfehlen, die medizinische Evidenz aufzeigen und in diesem Fall angebracht sind. Und andere tun wir nicht machen. Also wir tun nicht bei jeder Verletzung beim neuen Semmeri anmelden oder wir tun nicht jede Laboruntersuchung machen, weil es nicht, schlicht nicht notwendig ist.
Also im Vergleich mit einer Garage, wenn du gehst, geht Winterpneu drauf tun, dann wird der Garage nicht gerade einen neuen Satz Winterpneu wieder aufschnurren jedes Jahr, sondern sagt dir, nein, fahren die nach Saison. Ja. Das lohnt sich nicht, die zu wechseln. Also sie sind fair mit dem Kunden.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Und im Gesundheitswesen müssen wir es wieder lernen und dann müssen wir auch ein bisschen auf die Leute hören, die Kernleistungen bringen. Auf die hört man ab und zu ein bisschen weniger. Ich habe das Gefühl, wir probieren Übermanagement zu betreiben und herkömmliche pragmatische Vorgehensweisen, die wissenschaftlich übrigens auch Evidenz aufzeigen können, vergessen wir ab und zu wieder. Oder? Und da müssen wir alle zusammen, und da tue ich nicht mit auf jemanden zeigen, weder auf Versichern noch auf Politik, sondern müssen wir alle zusammen jetzt Lösungen finden. Ganz schnell.
Du hast in Dänemark GPs, General Practitioners, also die Hausärzte erwähnt. Jetzt in der Schweiz Hausärzt oder Hausarzt sein wäre eigentlich ein lässiger Beruf, aber du hast immer Politik darüber, die reguliert, dass es EDI, dem ja das BAG angeschlossen ist, und das BAG will immer mehr rapportieren, immer mehr niederschreiben, immer mehr Sachen, Prozess festlegen, Therapien festlegen, was hat man genau bei welchem Verfolgbarkeiten garantieren. Hausärzte, die ich kenne, die leiden unter dem, das schießt sie wirklich an. Ich war in einer Ultraschallweiterbildung mal gewesen, da habe ich zwei von denen, die ich nicht kenne, gefragt, hey, zum Gespräch, was ist eure Leidenschaft? Dann ist einfach keine Antwort gekommen.
Wow.
Und die sind ausgebrannt, weil sie einfach erschlagen sind von Anforderungen. Jetzt müssen sie die Praxis digitalisieren. Einen sollte nie 3000 Patientenakten einscannen. Und das geht nicht. Ist das ein Grund?
Ja, absolut. Ich glaube, wir haben eine Überadministration, die heute stattfindet. Oder wir müssen wirklich schauen, dass wir vernünftig von der Administration betreiben. Und ich will nicht das BAG kritisieren, das steht mir nicht zu. Aber ich glaube, wir konzentrieren uns dort auf die falschen Themen. Oder? Und wenn ich über die Funktionsweise des BAG nachdenke, dann Spitalplanung ist schon das Thema, das wir wahrscheinlich überregional in der Zukunft müssen anschauen müssen. Kantonsgrenzen sollten nicht Grenzen sein zu unseren Leistungserbringerprozessen. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Wir sind ein föderalistisches System, das hat sich über viele Jahre bewährt, uns geht es gut. Aber im Gesundheitswesen habe ich das Gefühl, gibt es manchmal gewisse Themen, die man ein bisschen zentraler anschauen und auch in die Planung reinnehmen. Du bist selber Arzt, nicht mehr wundern, wie du das wahrnimmst. Ich meine, du hast es selber geschafft als Doktor.
Ja.
Wie hast du das wahrgenommen in den Spitälern oder eben, wenn du mit den Kollegen redest, sonst so, nebst dem Beispiel, das du vorhin gebracht hast?
Also auch massive Überadministration. Also ich habe mal in Südafrika ein Spital geschafft, dort ist das pure Gegenteil. Da ist wirklich ein Patient dran, die ganze Zeit. Man ist ein Problem lösen und nicht ein Problem primär dokumentieren. Ich glaube, Dokumentation muss sinnvoll sein und man muss dort neue Methoden, digitale Methoden nutzen, aufschwätzen oder Bericht möglichst automatisiert haben, dass man nicht unnötig Zeit verliert. Ich war in der Pandemie in einem Spital als Notfallarzt am Arbeiten. Ich habe erlebt, wie quasi das Contact Tracing zusammengebrochen ist, wie wir am Anfang selber 10 Leute Kontakt abtelefoniert haben und im praktisch 3-Tage-Rhythmus Formular anders geworden sind und das ist super mühsam und total stressig, zuerst herausfinden, was du machen musst. Und nachher wärst du eigentlich fertig an dem Patienten, aber du bist noch ewig dran administrieren.
Weißt du, was mein spannendes Erlebnis dann war? Ist der mir auf einmal jemand vom Militär angerufen. Ich habe den Namen vergessen. Und ich weiß nicht,
Süssli?
Könnte sein, wer weiß. Ich glaube nicht, aber es war ein anderer. Aber der hat mich gefragt, wie ist die Auslastung in euren medizinischen Zentren? Und das in einem Ton, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt nicht gerade im Militär, aber ich habe natürlich probiert, Auskunft zu geben. Aber nur zum Sagen, oder? Wir haben nicht gewusst in dieser Zeit, wie effektiv Versorgung sicherzustellen ist. Oder? Der ambulante Bereich hat man sowieso vergessen. Oder? Man hat irgendwo alle auf die Ersatzbank geschickt, die eigentlich hätten mitschaffen in diesem Moment. Oder? Und darum sage ich, oder, du hast recht, mit der Digitalisierung müssen wir sehr schnell vorwärts gehen. Wir intern probieren das, merken aber, wie schwierig das ist, wie viel Geld das es kostet, oder, dass wir dort uns fit machen für die Zukunft. Das wird eine Riesengeschichte geben. Wenn wir das in der Schweiz machen wollen, müssen wir das ein bisschen anders anpacken, als im Süden machen, glaube ich.
Anpacken ist für dich ein zentrales Thema. Du bist Geschäftsführer oder neudeutsch CEO, Chief Executive Officer, also Executive, Chef, ausführender Organ in dieser Organisation.
Zum Glück bin ich nicht allein, sonst wäre es nicht gut. So gut bin ich im Ausführen. Nee.
Da kommt der Teamplayer. Jetzt, das sind mehrere tausend Mitarbeiter. Hast du da, wie macht man das? Also, wann hat der Marcel Nabirala schlaflose Nächte? Weil du doch eine Verantwortung von ganz vielen Müttern und Familienvätern auf deinen Schultern mitdrehst.
Ja, nur schlaflose Nächte, weil es Menschen nicht gut geht in unserer Organisation. Über geschäftliche Prozesse oder Misserfolg, das bringt mich nicht zum Wachbleiben. Aber wenn Menschen, wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn sie ungerecht behandelt werden, das ist etwas, was mich nachdenklich stimmt. Und dann gehe ich vielfach auch in Aktion.
Aber ja. wie findest du das raus? Ich meine, in einer Organisation wollen ja die Leute aufsteigen. Ja. Und wenn du aufsteigen willst, dann willst du dich stark zeigen und dann gehst du nicht die nächste höhere Hierarchiestufe, sprich deinen Chef in den Chef, sagen, mir geht es nicht gut, weil vielleicht bist du ein Weichei und geschweige denn, wie soll denn der Marcel erfahren, dass es der Person nicht gut geht?
Ich habe das Glück, dass ich mit vielen Kollegen arbeite, die sehr nach der Basis dran sind. Wir sind nicht eine Riesenorganisation im Overhead, wir sind immer noch sehr schlank, wir sind sehr direkt, wir führen sehr direkt und dementsprechend bekommen wir auch viele Informationen. Und ich finde es eben gar keine Schwäche, können aufzeigen, dass es einmal nicht so gut geht. Und dass man eben genau dort die Leute packt, weil die kannst du entwickeln. Oder Leute, die das nicht sagen, Probleme unter dem Tisch, da kannst du nichts machen.
Absolut. Es ist unglaubwürdig. Hast du ein Beispiel von so einer Mitarbeiterin und Mitarbeiter, wo es mal nicht gut gegangen ist, ohne Namen? Was kann denn das sein?
Ja, das sind manchmal persönliche Schicksalsschläge, oder, wo passieren. Wir haben Selbstmord schon gehabt bei unserer Firma. Also, es hat Menschen gegeben, die ihr Leben beenden wollten. Da sind wir sehr direkt konfrontiert mit so etwas. Und da bist du auch beim Team dabei. Da musst du auch als Chef herstehen und mal mit den Leuten reden und hören, wie es ihnen wirklich geht und was sie beschäftigen dort. Das ist eines der krasseren Beispiele, die ich bis jetzt erlebt habe. Weil das ist... Es braucht viel, bis ein Mensch, glaube ich, und ein kranker Mensch sich entscheidet, sich das Leben zu nehmen. Das hat mich sehr beeindruckt, wenn ich gemerkt habe, wie die Teams dann miteinander funktioniert haben und wie sie sich eben gegenseitig unterstützt haben. Und dort muss man präsent sein. Schönwetterkapitän kannst du immer sein, das ist gut. Aber ich glaube, man sollte dann hergehen, wenn es wirklich um die Sache geht. Und das ist in so einer Situation zum Beispiel der Fall gewesen. Oder es gibt Menschen, die familiäre Probleme haben, die finanzielle Probleme haben. Wir können ihnen nicht die finanziellen Probleme lösen, aber wir können ihnen helfen, vielleicht einen Weg zu finden. Und das, finde ich, gehört auch in eine Organisation hinein.
Und da braucht es viel Vertrauen. Und ihr habt eine Kultur, wo man sich akzeptiert, auch in schwierigen Situationen.
Ja, das ist wirklich eine Kulturfrage, wie du richtig sagst. Und das hat viel mit Vorleben zu tun. Oder? Man fragt immer, was ist eigentlich die Aufgabe von einem Chef? Es hat mich mein jüngster Sohn mal gefragt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und dann habe ich gesagt, ja, ganz ehrlich, 80% von meiner Arbeit ist Probleme anschauen und zu probieren zu lösen. Das musst du gerne machen, oder? Aber ich finde das herausfordernd, finde es immer noch spannend. Es ist nicht immer nur der shiny world, oder? Du hast viele Themen, die musst lösen. Und das finde ich spannend.
Apropos nicht immer der shiny world, was macht denn der Marcel, wenn es ihm nicht gut geht? Also Wem sagst du das?
Da liegt immer dir an, hast du nicht gemerkt?
Das habe ich gemerkt.
Immer dir an. Da geht es mir auch gut.
Wem würdest du in der Unternehmung sagen? Also sagst du das, wenn ihr eine GL-Sitzung habt oder Kaderstufe tiefer? Wer weiss das? Lebst du das vor?
Ja gut, es gibt natürlich schon Leute in der Organisation, die ich erstens schon sehr lange kenne. Und ich bin jetzt jemand, der ein gutes privates Umfeld hat, wo ich glücklicherweise dort sehr gut und offen reden kann. Das ist für mich sehr wichtig. Also ich hole dort auch meine Energie. Wenn ich dann wirklich auch mal nicht so gut drauf bin, dann mache ich das primär dort. Und dann gibt es noch so ein, zwei Kollegen der Organisation, wo ich auch mal sagen kann, hey, jetzt geht es mir im Fall nicht so gut, scheisst mich an.
Also das kann ich bestätigen. Du hast, oder ich habe Leute bei Medbase, die enorm lange schon dabei sind. Ja. Zum Beispiel beim Advisory Board ist immer der Herr präsent, der mir dann erzählt hat, wie lange die Geschichte schon zurückgeht, wo ihr euch schon kennt. Ja. Und das ist noch eindrücklich, oder? Die Fluktuation scheint zumindest in diesem Bereich sehr tief zu sein. Das andere kann ich nicht beurteilen. Ja. Aber das spricht für die Leute, fühlen sich wohl.
Ja, ich hoffe natürlich, du bleibst schon so lange dabei. Das wäre mega cool.
Ich kann
nicht
anders kommen. Ich bin noch nicht abgeholt.
Nein.
Ja. Das ist ja noch so, nicht Schluss mit Lust.
Das würde ich auch verhindern. Ja. So. Nein, das ist schon so. Aber ich glaube, wir haben die gleichen Probleme mit den anderen Organisationen im Gesundheitswesen. Wir suchen händeringend gute Leute. Oder? Aber was mich tagtäglich motiviert, ist, dass wir eben Leute haben, die sehr lange dabei sind und eben gerade wichtige Leute, leitende Funktionen, die mit an dieser Vision reissen und den Karren manchmal auch zum Anschieben bringen, wenn man es gar nicht mehr denkt. Und das freut mich sehr. Loyale Leute der Organisation gegenüber, und das finde ich unheimlich. Schön.
Die ganze Sache, nicht um die Form, sonst würdest du immer mit Krawatten rumlaufen, das machst du nicht. Hm. Fachkräfte sind ein Thema, ob jetzt in der Pflege oder nicht Pflege, was muss man in der Schweiz ändern, damit man wieder an Fachkräfte in der Pflege ankommt? Hm. Oder dass die sind, nicht zum Beruf rausgehen? Das sind viele.
Ja, es sind sehr viele. Und das ist schon so. Oder? Wir holen die Leute am falschen Zeitpunkt ab, vielleicht auch mit falschen Erwartungen, habe ich manchmal das Gefühl. Gerade bei jungen Ärzten. Oder? Wenn ich heute sehe, oder wir veranstalten...
Was verstehst du unter jungen Ärzten? Erst mit wenig Erfahrung oder altersmässig jung?
Nein, Leute, die noch in der Ausbildung sind oder jetzt gerade nachher aus dem Studium rauskommen und erste Assistenzstellen. Wir probieren mit denen in Kontakt zu treten, oder? Dass wir sehr schnell eben auch an die jungen Talente kommen.
Aber wie macht ihr das?
Wir machen Veranstaltungen, wo wir in einer Bar mal über Medbase erzählen, sie einladen zum Apero und mit ihnen fangen diskutieren. Also wir sind dort aus der Geschäftsleitung, wir haben Ärzte von uns dabei, Apotheker, andere Berufsgruppen. Also wir einfach eins zu eins reden mit ihnen und ihnen aufzeigen, was wir machen, dass sie nicht sich bei uns anstellen und eigentlich Katze im Sack kaufen. Oder? Und das merke ich, das kommt super gut an. Also wenn man mit jungen Leuten schon fährt, reden, dann gibt das so ein bisschen wie eine Welle und das freut mich mega. Aber, und das spüre ich bei jedem Gespräch mit den Jungen, ich habe eben Jungs, die in diesem Alter sind, die haben ganz andere Erwartungen an Arbeitgeber als vor 10 Jahren. Oder du und ich vielleicht. Gut, du bist
also
selbst.
Gen Z als
absolut,
Thema.
Absolut, absolut. Ja. Die haben andere
Gen Z hat ja, es ist ja schwierig, die anzustellen, weil die eine Hälfte ist im Sabbatical, die andere klebt auf der Straße. Genau. Was hast du? Ich behaupte, jede Generation ist Gauss verteilt. Mhm. Die wir in den Medien sehen, das sind Extrembeispiele. Ja. Was ich aber bei Medizinerinnen und Mediziner sehe, sind überhaupt nicht dem Klischee entsprechend, was du bei der Gen Z erlebst.
Ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, man tut das völlig überdarstellen. Es gibt also junge Leute, die sich selber in den sozialen Medien feiern, oder, die das auch so vertreten. Ich lebe auch etwas anderes. Aber, und da bleibe ich dabei, und das ist nicht nur Gen Z, aber sie ist sehr ausgeprägt, sie haben schon ein anderes Verständnis vom Leben. Und das ist legitim, dass sie nebst dem Medizinmann sein oder Pflegefachfrau sein oder Apothekerin sein, auch noch ein Leben nebenan, weil es legitim.
Völlig, ja.
Und das unterstütze ich eigentlich auch. Man sollte nicht auf die bashen, man sollte uns vorbereiten, dass wir die aufnehmen können, dass wir ihnen ein gutes Arbeitsumfeld bieten, dass es funktioniert. Das sind wir noch nicht, sind wir aber dran, schrittweise, dass wir eben auch Arbeitsmodelle haben, die wirklich attraktiv sind.
Ich habe mit 30 entschlossen, ich gehe nur noch mit meinen Passionen an, weil ich einfach täglich in der ÖV Leute mit unzufriedenen Gesichtern gesehen habe. Ich bin überzeugt, du hast ein Leben und das musst du in die Hand nehmen. Jetzt, Target von diesem Podcast ist heute, ich schaue über 30 Minuten. Wir haben noch 2 Minuten 15 Sekunden in etwa Zeit. Über was wollen wir noch reden?
Ja gut, mich würde natürlich von dir schon sehr interessieren. Du hast gesehen, mit 30 hast du gesehen, ich mache nur noch das, was ich gerne mache.
Ja.
Das kann ich ein bisschen unterschreiben.
Passionen an, ja.
Das kann ich ein bisschen unterschreiben, also wenn es mir nicht mehr gefallen würde. Und ich eben nicht passioniert wäre von dem, was ich mache. Müsste ich etwas anderes machen, weil ich könnte gar nicht anders. Aber mich würde interessieren, du hast ja wirklich einen spannenden Lebenslauf. Und du bist jemand, den ich lernen schätze, weil er eben unheimlich viel weiss und Diskussionen immer sehr spannend sind. Die wir haben, leider haben wir nicht mehr Zeit. Aber das finde ich extrem spannend. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, wirklich noch Medizin zu machen. Ich meine, du bist nicht ganz jung in das Medizinstudium eingestiegen, hast noch ein bisschen...
Ich bin als alter 30-Jähriger gammelnder Sack dort drin.
Genau, so stelle ich mir das vor.
Ja. Nein, es ist der Weg ist ja nicht gratis gekommen. Oder du musst zuerst mal den Numerus Clausus bestehen, was per se schon ein Bootcamp unter den Prüfungen ist. Aber ich habe in dieser Firma, ich habe im Marketing geschafft, bei einer grossen Konsumgüterfirma. Und dort hat es viele Leute gehabt, die eigentlich ein gesundheitliches Problem umelaboriert haben. Der eine war eine Kettenraucherin, ein anderer hat viel gefressen. Dann hat es eine gehabt, die hat einen Lupus gehabt. Mhm. Wieder jemand hat nach einer Thailand-Reise müssen seine Leber transplantieren. Man weiss nicht, welcher Käfer das war. Und das auch nach Aufenthalt im Unispital. Und ich habe gemerkt, mich interessieren eigentlich die gesundheitlichen Probleme von diesen Leuten deutlich mehr als das Rapportieren von Mehrdanteilen nach Paris oder Genf.
Okay, dann wissen wir auch, was du geschafft hast, ist auch klar.
Genau, in der Konsumgüterbranche habe ich geschafft. Ich sage jetzt nicht wo, sonst heisst es, ich mache Werbung für Colgate Palmolive.
Jawohl.
Aber...
Ein Schab für Migros.
Ja, genau.
Also,
das war Treibfeder. Und ich habe, oder, weißt du, das Kind, Hans Meiser, Not drauf.
Die Jingles kennst du noch.
Genau. So. Und das war spannend. Ja. Das hat mich gereizt, das kleine Bub, Kuhnagel hatte, immer kalte Füße, die Rettungshelikopter, die gekommen sind, die haben mich eigentlich mehr fasziniert als der Kurzschwung per se.
Gut, in einem Heli würde ich bei dir nie einsteigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das auch noch kannst. Es ist für mich wirklich ein Unding, dass du noch fliegst.
Ja, oder? Das tut mir leid. Ja, auch das, Passionen. Und in diesen Kursen habe ich gesehen, dass das zum Teil auch Pflegefachfrauen sind oder Kindergärtnerinnen, Berufsgruppen, wo du nicht würdest, jetzt mit grossem Portemonnaie direkt, es hat immer gesagt, hey, wahnsinnig teuer. Nein, alle die sind Passion gesteuert gewesen. Man muss es nicht von heute auf morgen lernen, aber wenn du immer ein bisschen auf das Konto, ich lerne fliegen, einzahlst, immer dranbleibst, und das ist der Fall, wenn du passioniert bist, irgendwann hast du die Pilotenlizenz in der Hand und die triffst du dann am Flughafen und alle haben fröhliche Gesichter, alle haben Freude, alle wollen und niemand findet, ist das ein Scheiss-Tag.
Aber das ist mega wichtig. Oder ich habe letztes Mal von Studenten an der Fachhochschule, wo ich studiert habe, habe ich so ein Podiumsgespräch gehabt, die haben mich eingeladen gehabt, eben, dass man eine Success-Story erzählen kann. Ja, okay, Success-Story gibt es viele auf der Welt. Und am Schluss hat man mich dort gefragt, ja, wieso machst du das, was du machst? Und das ist, für mich ist eigentlich relativ klar, als ich die jungen Leute gesehen habe, jetzt bin ich aber schon ein bisschen älter, oder? Dann habe ich gesagt, hey, will ich wette, das Junge...
Wie jung bist du heute?
Darf man es fragen? Wie jung? Ich bin 49 heute.
Jawohl.
Genau.
Also macht nichts.
In meinem 50. Lebensjahr. Das ist entscheidend, gell? Oder?
Ja.
Du bist noch ein bisschen weiter weg, glaube ich.
Ja, auch nicht mehr so wahnsinnig weit, viel. Okay. Ja.
Und das hat mich wahnsinnig beflügelt, weil ich gemerkt habe, wie viele leuchtende Augen ich dort sehe, bei diesen jungen Leuten. Und eigentlich den Jungen auch etwas mitgeben jetzt. Und nicht die gleichen Fehler machen wie die Alten mit uns. Das finde ich eine absolute Challenge, dass man die Jungen einfach onboarden kann und sich begeistern kann für vernünftiges Unternehmertum, vor allem im Gesundheitswesen, ist das angebracht, glaube ich.
Und ich glaube, wichtig ist auch, wenn Junge bei euch etwas sagen, das müsst ihr ändern, dann nehmen wir das ernst.
We try our best, wir versuchen. Ja, es ist wirklich so.
Was heisst das, scheitert es auf halbem Weg?
Nein, es scheitert nicht auf halbem Weg. Man muss aus meiner Sicht sehr offen an die Themen hergehen und es wirklich ernst nehmen und probieren umzusetzen.
Was ist denn so ein Thema, wo zum Beispiel...
Arbeitszeiten, mehr Ferien, sind alles Themen, die bei uns ungelöst sind. Oder wir müssen irgendwo mit all dem können umgehen, dass wir können sagen, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Oder? Es ist ja schade, wenn du... Gib ein Beispiel. Es ist doch schade, hast du eine junge MPA, die macht bei dir die Lehre. Und dann fragt die an für einen unbezahlten Urlaub von 3 Monaten. Und dann tust du sagen, nein, das können wir nehmen, wir haben viel zu tun. Dann verlässt sie die Kunden, geht zum nächsten Arbeitgeber, kommt zurück und will viel mehr Lohn als vorher. Anstatt, dass man sie kontinuierlich entwickeln würde.
Ja.
Da müssen wir offen sein, da müssen wir ein Modell haben, das einfach diesen jungen Leuten aufzeigt, hey, mal, die wollen mit uns arbeiten, die wollen, dass wir bleiben. Und da müssen wir Wort halten. Oder? Also wir müssen eine Perspektive aufzeigen und das möglichst umsetzen, was wir können, was organisationell auch möglich ist.
Apropos Ferien. Ich war schockiert, als ich realisiert habe, dass ich eigentlich jahrelang keine Ferien mehr gemacht hatte, weil ich gar nicht das Bedürfnis hatte nach Ferien, weil ich bereits schon das mache, also gefällt, was einfach per se schon Spass macht.
Aber das verstehen die Leute bei mir nie. Wenn ich das jemandem sage, sagen sie mir, ja, aber du musst doch in die Ferien. Ich sage, ja, stimmt, ich will die Ferien und das auch machen. Ich gehe gerne ins Berg oder eben, ich gehe gerne aufs Velo oder ich gehe schon gerne reisen. Aber ich mache das, was ich heute mache, mache ich mit Freude. Ich stehe auf am Morgen, ich glaube, es gibt im Jahr, von wie viele Tage hat das Jahr? 365, gut 240 arbeiten wir. 239 Tage stehe ich gerne auf.
Und das glaube ich dir auch. haben wir noch. Wir müssen, glaube ich, langsam fertig machen. Ich habe aber eine Frage habe ich
noch
dich.
Aber ich hätte auch noch eine, gell?
Das macht nichts. Die letzte Frage an dich. Dein Wunsch für die Zukunft. Egal, für MedBase oder irgendetwas. Was ist dir wichtig? Dein Wunsch?
Mein Wunsch für die Zukunft? Ja, wir leben ja im Honigland oder in der Schweiz, wenn wir vergleichen, was um uns herum passiert. Und mein Wunsch ist, dass Menschen zur Raison kommen, also dass sie nicht wieder die gleichen Fehler machen, wie wir sie vor einigen Jahrzehnten gemacht haben. Und leider schwant mir ein bisschen ungut, wenn ich so ein bisschen in der Welt umschaue. Das ist eigentlich mein grösster Wunsch, dass wir als Menschen vernünftig bleiben und uns wieder besinnen auf das, was wirklich wichtig ist. Das gehört in die Arbeitswelt, das gehört aber eben vor allem in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und Beziehungen zwischen Staaten und so weiter. Das wäre mein grösster Wunsch.
Danke.
Was ist denn dein grösster Wunsch, wenn du so in die Zukunft schaust?
Mein Wunsch, die Leute sollen aufeinander hören, sich mit Respekt begegnen und für mich persönlich weiterhin Erfüllung und natürlich Gesundheit.
Gesundheit ist ein super Stichwort. Gute Gesundheit und bis bald.
Danke vielmals gleichfalls.
MedBase im Dialog. Zwei Perspektiven, eine Leidenschaft. Das ist ein Podcast von der MedBase-Gruppe, produziert von der Podcast-Schmiede. Mein Name ist Lucia Vasella. Alle Episoden von MedBase im Dialog findest du auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf www.medbase.ch/podcast.